Mehrwert Insights. Smalltalk for Big Business.
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat lade ich spannende Unternehmerpersönlichkeiten zu mir an meinen heimischen Küchentisch ein. Bei Kaffee, Tee und Hamburger Gebäck plaudern wir über das Kurvendiagramm des Unternehmerlebens mit all seinen Auf und Abs, mit kleinen Anekdoten und großen Erkenntnissen. Herzlich willkommen, Heiko Zieroth, Experte für Erlebnisorientierung im Business. Hallo Heiko.
Hallo liebe Anna, grüß dich. Danke, dass ich dabei sein darf.
Super. Also, du hast mir doch gleich mal etwas verraten, nämlich, dass du als Experte für Erlebnisorientierung im Business Führung zum Erlebnis machst. Führung zum Erlebnis machst. Weißt du, ich kenne das eigentlich nur, diese Begrifflichkeit aus dem Einzelhandel. Also im Moment in aller Munde, der Einzelhandel spricht ja nur davon, den Kauf zum Erlebnis zu gestalten, sonst geht der Einzelhandel kaputt. Und du machst jetzt Führung zum Erlebnis. Erzähl doch mal ganz kurz dein Intro dazu.
Ja, sehr gerne. Also es geht im Wesentlichen darum, dass meine Überzeugung ist, dass aus außergewöhnlichen, besonderen Erlebnissen eben auch außergewöhnliche, besondere Resultate entstehen. Und wenn ich also als Führungskraft schaffen kann mit meinem Mitarbeiter, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, ein Feedback zu machen, was sich für den Mitarbeiter wie ein Erlebnis anfühlt, wird das nachhaltig etwas bewirken und bewegen und dadurch natürlich auch zum gewünschten Erfolg führen. Das ist so die Grundidee dahinter.
Das ist die Grundidee. Okay, erzähl mir mal an einem Beispiel, also wie du das so machst und wie auch der Mitarbeiter sich dann fühlt. Also ein ganz kleines Mini-Beispiel, so ein Auszug.
Ja, also die Führungskräfte professionalisieren erstmal so ihr Skillset, ja. Also bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel Feedback. Wenn du also schaffst, hochprofessionell eine Rückmeldung zu geben an deinen Mitarbeiter, wie er etwas macht, was er gemacht hat, was er anders und besser machen kann. Und das geht eben auf einer entwicklungsorientierten Basis ab, dann spürt der Mitarbeiter das und wird ein besonderes Empfinden haben zu dieser Art von Förderung, die die Führungskraft ihm zugutekommen lässt. Und das ist dann eben das, was nachhaltig auch sich verankert und was nachhaltig dann auch die gewünschte Veränderung bewirkt. Ja, also Feedback ist für mich da immer ein sehr, sehr eindeutiges Beispiel, weil ich beobachte, dass viele Führungskräfte entweder gar kein Feedback geben oder ein gut gemeintes, aber schlecht gemachtes Feedback geben und da eben an ihrer Professionalität in der sprachlichen Wirkung und im Aufbau von Feedback zum Beispiel mit mir gemeinsam arbeiten und dann zu deutlich besseren Ergebnissen zum Beispiel in der Umsetzung kommen.
Wie sich das beim Mitarbeiter bemerkbar macht, da gibt es ja mittlerweile so neumodische Begriffe, zum Beispiel unter anderem psychologisches Empowerment. Das ist sozusagen die Auswirkung, wie der Mitarbeiter, wenn du jetzt deine Wirkung getan hast, wie er Einfluss nehmen kann auf sein Arbeitsverhalten und auf die Gestaltung seines Arbeitsplatzes. Das ist ja unter anderem mit Ziel dann, nicht? Also von so einem gut gemachten Feedback, habe ich das so richtig verstanden?
Ja, völlig richtig verstanden. Also insbesondere der Punkt Arbeitsweise optimieren spielt aus meiner Sicht da eine große Rolle. Also ich bekomme mit, dass in Unternehmen viele Führungskräfte gar nicht in der Lage sind, ganz konkret etwas zu dem Arbeitsverhalten des Mitarbeiters zu sagen, wie er das eigentlich macht und ob er das gut macht oder nicht. Dementsprechend findet da natürlich auch keine Modifizierung, keine Anpassung statt. Und das liegt eben ganz oft daran, dass die Führungskräfte nicht genau wissen, welche Kriterien kann ich denn jetzt eigentlich beobachten und wie ordne ich die ein und wie bringe ich die dann auch noch so zum Mitarbeiter, dass er damit was anfangen kann und einen echten Mehrwert hat, also besser wird, ja, und das Gefühl auch hat, dass er sagt, wow, ich habe eine Rückmeldung bekommen, die ist so besonders, die ist so außergewöhnlich, die bringt mich so sehr weiter, dass ich tatsächlich ganz konkret ein Thema habe, an dem ich jetzt ab morgen oder im nächsten Zusammenhang ganz konkret weiterarbeiten kann. Und das passiert eben oft nicht oder sogar, also gar nicht, ja.
Also du sorgst dafür, dass der Mitarbeiter in sein eigenes Tun kommt, in sein eigenes Handeln kommt, in sein eigenes Denken kommt und damit dann wiederum dem Unternehmen einen echten Mehrwert bringt, aber nicht nur dem Unternehmen, sondern vor allem auch sich selbst dadurch quasi auch von alleine ein Stück weit dann immer mit weiterentwickelt. Nicht nur einfach, indem er gut gelaunt am nächsten Tag zur Arbeit kommt, sondern wirklich tiefergehend sich nicht nur einfach wohlfühlt, sondern tiefergehend in der Lage ist dazu, das Empowerment quasi aus sich selbst heraus weiterzuentwickeln.
Ja, es geht um das Thema Weiterentwicklung und es geht um das Thema Verbesserung. Vielen Unternehmern, die jetzt zuhören, wird das Thema kontinuierliche Verbesserung ja ein Begriff sein. Mhm. Und das, was oft in der Praxis passiert, ist aber, dass das gar nicht beim Mitarbeiter adressiert wird. Was kann denn jetzt wirklich besser gemacht werden? Vielleicht auf so einer prozessualen, systematischen Ebene, ja, aber nicht auf der Ebene Mitarbeiterfähigkeit, Mitarbeiterfertigkeit, sein wirkliches Tun. Und das ist eben aus meiner Sicht ein großer Engpass, in dem die Führungskraft jetzt eben noch souveräner, noch relevanter agieren kann. Und das ist eigentlich, du hast es vorhin angesprochen, so eine Win-Win-Win-Situation. Also für den Mitarbeiter ist es extrem hilfreich, weil er kann wirklich besser werden in dem, was er da tut. Für die Führungskraft im Sinne ihrer Positionierung als Führungskraft ist das hilfreich und gut, weil ich weiß, dass ich von meiner Führungskraft was erwarten kann, was mich wirklich weiterbringt. Und natürlich ist es auch fürs Unternehmen gut, weil andere bessere Leistungen einfach umgesetzt werden und dadurch natürlich die Leistungsfähigkeit insgesamt auch als eines Unternehmens deutlich steigt. Deutlich. Und das ist ja das, was meine Verantwortung als Führungskraft auch sein sollte, sein darf, dass ich dafür sorge, dass die Leistungsfähigkeit eben zunimmt, ja, also dass es alles besser wird und wir bessere Ergebnisse erzielen.
Also ich finde, diese eine Form, das hast du jetzt genannt, diese Feedback oder ein gut gemachtes Feedback, da gibt es ja jetzt so unglaublich viele Methoden, die kursieren. Also angefangen von Scrum über agiles Projektmanagement, über Design Thinking Methoden und. Also eine Riesenkette, die man da aufziehen kann. Und jeder behauptet von sich oder jede Methode behauptet von sich, die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Wie siehst du das denn? Wann ist das so oder gehört dein gut gemachtes Feedback an die erste Stelle oder gehören da Methoden noch mit dazu? Kann man das einem Unternehmen so überstülpen?
Naja, was ja ein relevanter Bestandteil immer ist, ist das Thema Dialog oder Kommunikation, egal in welcher Methode. So, und wenn wir ganz ehrlich sind, so Arbeitsmethoden, die du gerade aufgezählt hast, Scrum oder Agilität oder eigentlich ist Scrum ja ein Teil von Agilität, bedeutet ja letztendlich nichts anderes wie eine ganz oft aus Sicht der Mitarbeiter neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja, also jetzt verschreiben wir uns einer ganz neuen Arbeitsphilosophie. Was sich ja aber nie ändert, ist, dass wir miteinander reden müssen, auch in einer solchen umgesetzten Methode. Und eben dieses Miteinander reden und wie miteinander geredet wird und wie produktiv das ist und wie wertvoll und weiterbringend das ist eben genau der Unterschied in einer erlebnisorientierten Führung, die ich lehre oder propagiere oder für die ich stehe. Weil ich sage, das ist eben der besondere Moment, in dem ja der Mitarbeiter auf die Führungskraft trifft oder in der Mitarbeiter auch auf einen anderen Projektmitarbeiter oder so trifft und wo es darauf ankommt, wie werden die Dinge inhaltlich transportiert und wie sehr sind die eben produktiv und hilfreich oder eben auch, wie wir das eben schon angedeutet haben, leistungsförderlich oder leistungszuträglich, wenn ich das so nennen will, ja?
Genau, also das heißt also die beiden Pakete psychologisches Empowerment und die Methoden gehören also unbedingt zusammen und man kann sie eben nicht einfach herauslösen und sagen, okay, unser Unternehmen fährt jetzt auf Scrum und damit haben wir es geschafft, nicht nur digital, sondern auch noch gleichzeitig agil zu sein. Und ansonsten sehen wir dann mal zu, wie die Mitarbeiter damit zurechtkommen. Mitarbeitergespräch allein wird schon reichen. So ist es eben nicht.
Nee, das ist ein ganz wichtiger und durchaus aber auch witziger Punkt, den du da ansprichst, weil ich kenne ein Unternehmen, in dem das Thema Agilität von oben, also von der Unternehmensleitung, sozusagen von der obersten Heeresleitung quasi vorgegeben wird als Wunsch, so möchten wir sein. Und je tiefer du dann in den Ebenen kommst, also da gibt's einfach naturgemäß immer noch Hierarchien, auch wenn natürlich immer davon gesprochen wird, dass irgendwie alles flacher werden möge, gerade mit Agilität ja auch. Aber da gibt's natürlich dann auch so Kommunikationsprozesse, wo sich das dann so ein bisschen ausdünnt, ja, und wo am Ende beim Mitarbeiter irgendwann diese Botschaft, wollen wir agil sein, ja, vielleicht das noch verstanden, aber wie? Und finde ich das eigentlich gut oder nicht? Oder ist das hilfreich oder nicht? Oder ist es eben nur besagte neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Entscheidende Frage ist. Und dann ist natürlich die Führungskraft der Empowerer, wenn wir in deinem Wording bleiben, der es schafft, genau mit dieser Situation eben umzugehen. Und ganz oft erlebe ich, dass bestimmte Arbeitsmethoden, die neu reingebracht werden sollen, eben erstmal eins bewirken, nämlich, dass sie Widerstand auslösen.
Absolut, ja.
So. Und die Frage ist, wie bin ich als gute oder erlebnisorientierte Führungskraft, wenn wir in dem Modell bleiben, in der Lage, eben Widerstände produktiv aufzulösen? Also sie aufzunehmen, sie anzuerkennen und sie produktiv aufzulösen, sodass der Mitarbeiter eben aktiv an seinem Mindset, nennen wir das ja gerne, also an seiner Einstellung, an seiner Haltung dazu arbeitet, und idealerweise eben auch verändert. Also bereit ist zu verändern. Und Empowerment ist dann wieder auch von innen heraus, aber, und das hast du eben richtigerweise gesagt, psycho-logisch, ja, also es ist ja alles begründbar, wann wir uns auf etwas einlassen oder eben auch nicht oder was es dafür braucht, um eben in diese Einlassung und diese Bereitschaft zu kommen, auch was ändern zu wollen.
Jetzt hast du viele Themen auf einmal angesprochen.
Oh, entschuldige. Ich dachte, wir wollten hier ans Eingemachte gehen.
Das wollten wir unbedingt. Sehr gut. Ich habe gerade daran gedacht, eines meiner Unternehmen, die ich im Branding betreue, wie flach sind die Hierarchien und wie wollen die sich darstellen? Also wie will sich der Unternehmer, wir haben es oft mit Nachfolgeunternehmern zu tun, neuen Unternehmen darstellen und damit auch sein gesamtes Unternehmen nach außen darstellen? Das ist so oft eine Frage, die gerade, wenn die Nachfolge frisch angetreten wurde, sofort natürlich aufploppt, eigentlich auch schon im Vorwege. Wenn man dann die alte Unternehmenskultur sich ansieht, möchte natürlich der neue Unternehmer, der Nachfolger da einiges dran ändern, weil er natürlich wahrscheinlich mit Jüngeren, weil er vielleicht jünger ist oder weil er einfach eigene jüngere, frischere Ideen hat. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass dieser Unternehmer in diese alten Strukturen hineinkommt, so hat er natürlich, stößt er ja auch, sagen wir mal, auf sehr starke, gefestigte Strukturen. Und seine neuen Ideen durchzubringen bis in die Fingerspitzen des Unternehmens hinein, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ich hole an dieser Stelle tatsächlich immer einen Unternehmenscoach hinzu, weil wir genau dann an diese Schwierigkeiten auch im Branding stoßen. Und oftmals schlägt mir dann seitens der Mitarbeiter entgegen, dass sie nach mehr Hierarchien schreien. Also in mittelständischen Unternehmen, im Gegensatz jetzt zu Konzernen, rufen, sagen wir mal, kleine und mittelständische Unternehmen eher nach mehr Struktur und Hierarchien, weil sie erst einmal ein wenig durcheinander gerüttelt wurden in dieser Umbruchphase und noch gar nicht wissen, wohin das Schiff eigentlich fahren soll, weil die Führungsposition das auch noch gar nicht genügend deklariert hat an dieser Stelle. Oftmals auch so, weil sie noch gar nicht genügend weiß, wie sie eigentlich führen will. Sie kommt vielleicht aus einem Angestelltenverhältnis, aus einer Führungsposition, hat sich selbstständig gemacht und steht da plötzlich an dieser Stelle und hat sich so einiges gedacht, aber eben nicht alles. Wir sind ja alle in der Entwicklung, jeder Mensch, also auch gerade kleine und mittelständische Unternehmer sind flexibel, sind wendig, aber eben ständig und stetig in der Entwicklung. Was würdest du jetzt also sagen, du hast ja bestimmt auch ein Beispiel dazu aus deinem Bereich, wie würdest du mit so einer Situation umgehen?
Also, wenn es darum so einen Fall ginge, zu bearbeiten
genau,
quasi, oder so ein
ginge,
Thema
so
zu lösen.
Ne? Genau, ja. Wenn es darum ginge, was würdest du so einer Führungskraft, sagen wir mal, mit ihr beraten oder mit ihr vereinbaren für den ersten Schritt, damit sie diese Problematik enthebeln könnte oder beheben könnte, schrittweise?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil sie so ein bisschen mein Tagesgeschäft quasi abbildet. Also worauf kommt es im Wesentlichen an? In allen Coachings, Mentorings, Trainings oder auch in den Auftritten, wo ich über das Thema Leadership Experience, also erlebnisorientierte Führung spreche. Ein ganz, ganz relevanter Faktor, ein zentrales Element ist eben die Führungskommunikation. So, das geht nachher auch recht schnell dann in Unternehmenskommunikation weiter. Aber so groß will ich das jetzt im Moment noch gar nicht spinnen, ja? Also, wenn ich als Nachfolger, das war ja dein Beispiel, eben ins Unternehmen komme, dann mache ich mir als erstes eine Idee dazu, wie möchte ich eigentlich, dass mein Unternehmen ist? Wie möchte ich, dass es wahrgenommen wird? Wie möchte ich, dass Werte gelebt werden, verstanden werden, interpretiert werden, übernommen werden, sich gegebenenfalls auch ändern gegenüber der, sagen wir mal in Anführungszeichen, alten Unternehmenskultur. Das heißt, ich brauche erstmal eine Klarheit, da helfe ich, Klarheit zu finden. Klarheit ist eine Riesenvoraussetzung, um wirklich auch zu wissen, wie kommuniziere ich dann entsprechend. Und dann gehen wir in den nächsten Schritt und sagen, wie kriegst du es hin, dass du wirkungsvoll, also auch wieder erlebnisorientiert, wirkungsvoll kommunizierst? Also wie sprichst du darüber? Ja. Und viele Unternehmer unterlassen das eher, aber gar nicht, weil sie nicht unbedingt wissen, wie es geht oder so, sondern weil sie halt mit tausend Sachen beschäftigt sind und ganz, ganz viele Aufträge haben. Und das Thema Kommunikation, bleiben wir mal bei dem Begriff, erlebnisorientierte Führungskommunikation, tatsächlich eher so ein bisschen hinten angestellt wird. Und es wird oft unterschätzt, wie wichtig und relevant das aber ist. Wenn du jetzt meine neue Mitarbeiterin wärst und ich wäre der Nachfolger, dann ist eben wichtig, dass ich dir sage, was meine Idee ist, wo die Reise hingehen soll, was dein Beitrag dazu sein kann, damit das Ganze erfolgreich wird. Wenn ich das nicht tue, dann fehlt dir eine Information und dann ist es im Zweifel so, dass du anfängst, es zu interpretieren, aber nicht in meinem Sinne. Ja, weil das machen wir natürlich naturgemäß genau. Erstmal, ja.
Und dann falle ich auch wieder in das alte Muster zurück genau. Und möchte ja. Die alten Strukturen wieder haben. Da genau. Haben wir dann genau diese Problematik. Genau. Ja.
Und da muss ich mich dann als Unternehmer sozusagen auch nicht wundern, dass das passiert. Das ist dann wieder psycho-logisch, so nenne ich das immer gerne, begründbar, weil ich finde keine Antwort. Also ich habe ja keine Antwort vom Nachfolgeunternehmer in dem Fall jetzt, den wir gerade bearbeiten, bekommen. Und dann fange ich an, und so sind Menschen eben naturgemäß, also das macht unser Hirn quasi automatisch mit uns. Wir machen uns unsere eigene Idee davon, wenn uns Informationen fehlen. Wenn wir sie vielleicht vorher maximal noch versuchen, woanders einzuholen, vielleicht bei Kollegen oder bei anderen Führungskräften oder so. Aber wenn wir da auch keine valide Antwort bekommen, also keine belastbare, nutzbare Antwort, dann fangen wir an, uns unsere eigene Idee zu machen. Oder wir gehen in die Sicherheit zurück. Und Sicherheit bedeutet das, was ich schon kenne und das, was bewährt ist und was ich über die ganzen letzten Jahre schon genauso gelebt habe, weil da weiß ich, das hat funktioniert und das funktioniert tendenziell auch erstmal weiter.
Also das, was du jetzt gerade beschreibst, diese inneren Werte wirklich zu formulieren, nach außen hin zu kommunizieren, das ist genau derselbe Aspekt, wofür wir geholt werden, wenn die unsere Unternehmer uns fragen, wir müssen was an unserem Image tun. Und tatsächlich ist es genau derselbe Aspekt, dass dieser Imagebereich immer von innen heraus aufgearbeitet werden muss und natürlich dann eben durchgezogen wird, sagen wir mal, wie ein roter Faden, bis in die letzte Spitze hinein. Wenn die Mitarbeiter dieses Gefühl nicht bekommen, was ist eigentlich das Image? Oder wenn neue Bewerber nicht sehen können, was ist eigentlich das Image? Und ist das wirklich authentisch zu dem, wie mir der Unternehmer an dem Bewerbertisch gegenüber sitzt, dann hat das Unternehmen im Grunde genommen verloren an dieser Stelle. So. Und diese Arbeitgeberattraktivität, das ist ja auch so ein nettes Stichwort, Arbeitgeberattraktivität, ne? Das ist genauso wie Empowerment.
Klingt erstmal gut.
Klingt erstmal gut, aber in diesem Sinne reicht es nicht, sich attraktiv darzustellen, sondern es ist genauso wie du sagst, es muss von der Psyche her belastbar sein. Und erst dann muss man sich auch nicht mehr darstellen. Das ist nämlich ein großes Fehlurteil. Sondern man hat nur diese paar Sekunden Zeit, wie beim Image. Wenn man das nicht klar kommuniziert hat, dann macht der andere sich ein Bild in dieser Zeit von dir. Und wenn ich aber dafür sorgen kann, dass mein Image das ausdrückt, was ich sagen möchte, da die Kommunikation nach außen hin genauso kongruent ist wie nach innen, dann habe ich eben genau mein Ziel erreicht und kann und sorge eben dafür, dass der das sieht, was er sehen soll von meinem Unternehmen oder was ich mir wünsche für mein Unternehmen, welche Ziele es erreichen soll. Das finde ich eine wunderbare Schnittstelle zwischen uns gerade an dieser Stelle.
Ja, und ich will das, wenn ich darf, Anna, nochmal aufgreifen, weil ich das gerade so wertvoll finde, was du sagst. Ich glaube, etwas darstellen ist etwas anderes als es sein. Und das ist genau der Unterschied. Also lebe ich das oder propagiere ich es nur nach außen und ich lebe es aber gar nicht. Genau. Und da erlebe ich ganz oft einen Bruch. Das meine ich jetzt gar nicht unbedingt auf Marke bezogen, aber das kommt natürlich am Ende auch irgendwann mit auf die Agenda in diesem Zusammenhang, sondern das meine ich eher auf Kultur bezogen. Also wie viele Unternehmen schreiben sich irgendwelche hochtrabenden kulturellen Werte auf die Homepage, ja? Und am Ende, wenn du dann aber mal anfängst, ein paar Mitarbeiter zu interviewen, wie die das tatsächlich verstehen und leben und ob das überhaupt so gelebt wird, passiert eben genau die große negative Rückmeldung, ja, oder die kritische Rückmeldung, dass es eben so nicht ist. Und da beginnt der wirkliche Handlungsauftrag für die Unternehmensleitung, Nachfolger in dem Fall, oder eben auch für alle Führungskräfte, also dafür zu sorgen, wie es gelebt wird und dass es gelebt wird und dass es da eben keine Abweichung gibt. Und das ist dann eben so sein oder darstellen. Ne? Das ist eben mir aufgefallen, als du das sagtest. Das ist ein Riesenunterschied, ja.
Riesenunterschied.
Internalisiert, also verinnerlicht oder wirklich nur irgendwo hingeschrieben und dann hoffen, dass es so wahrgenommen wird, aber am Ende der Proof of Concept, also ob es wirklich so ist, ist nicht erbracht.
Genau. Und so wie du sagst, wenn wir jetzt die Marke erstellt haben und dann in dem Unternehmen ausrollen, dann muss eine riesengroße Nummer werden. Das muss ein riesengroßes Event werden an der einen Stelle, so. Aber an der anderen Stelle ist das nicht von vornherein mit Unterstützung eines Unternehmenscoaches beispielsweise aufgebaut worden. Parallel wird der Mitarbeiter durch dieses einmalige Event niemals diese Marke so schnell begreifen. Also die Kraft die sie entfalten kann, so eine Marke, die wird wie um ein Vielfaches multipliziert, wenn man, sagen wir mal, als im Marketing und als Unternehmenscoach im Schulterschluss miteinander eng arbeitet. So hätte man eine viel höhere Durchsetzungskraft und kann dann sprechen wir wirklich von Ausrollen. Da brauchen wir nicht diese Giant-Geschichten, diese fancy, abfreakigen Sachen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir von Unternehmen reden, die im Handwerk tätig sind, beispielsweise unsere lieben mittelständischen Betriebe und die eine Marke bilden, also eine Unternehmensmarke stark ausgebildet sind, was wollen wir da mit irgendwelchen fancy Events? Das ist ja überhaupt nicht glaubwürdig an dieser Stelle, ja. Also wollen die auch nicht, so sind sie ja nicht, ne? Also insofern muss man da andere kreative Lösungen finden, andere Konzepte fahren, aber eben gut vorbereitet sein. Und das kann man wirklich mit Hilfe von Erlebnis-Coaching.
Genau, erlebnisorientiert zum Coaching, genau. Ja, ich nehme das für mich natürlich dann auch ernst. Aber ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den ich auch wieder sehr wichtig und richtig finde, den du gesagt hast. Die eigene Weiterentwicklung, was ja das persönliche Empowerment sozusagen, lassen wir da mal das psychologisch weg, was das persönliche Empowerment ja ist, wird eben oft unterschätzt oder vernachlässigt oder findet gar nicht statt. Hm. Und wenn wir nochmal wieder in diesem Fall des Nachfolgers, den wir jetzt hier mal so aufgemacht haben, bleiben, bedeutet das für den, sich bitte auch entsprechend weiterzuentwickeln. Ja, also ganz oft sind ja die Mitarbeiter auf einem bestimmten Level die nachher auch so ein Unternehmen übernehmen. Also die kommen von innen ganz oft. Und die Annahme, die haben, ist, naja, die Leute kennen mich ja schon. Hm. Und deswegen wissen die auch, wie ich bin. Und das ist eben der Trugschluss. Sie kennen ihn vielleicht als Führungskraft oder als einen leitenden Mitarbeiter in der Vergangenheit, aber als Unternehmer kennen Sie ihn ja noch nicht. Und Sie haben ihn auch wahrscheinlich nicht in seiner Tiefe durchdrungen, in seiner Persönlichkeits- und Wertestruktur und in dem, was er für eine Vision und für Ziele hat. Und dann sind wir wieder bei Führungskommunikation. Dieses Dilemma im Grunde, wenn du es so willst, löst eben erlebnisorientierte Führung oder erlebnisorientierte Führungskommunikation auf. Und die beschäftigt sich genau damit. Und das kann dann aber auch die Führungskraft am besten leisten, die angefangen hat, an sich zu arbeiten und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und genau in diesen Kontext greife ich eben rein. Und da habe ich auch die erfolgreichsten und auch die größten Mandate, weil das genau die Schnittstelle ist, die eben so hochrelevant ist. Ja, das an sich selbst arbeiten und eben dann auch weiter kommunizieren.
Hast du mal so ein Beispiel? Kannst du mal da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Heiko?
Ja, ich habe ein positives Beispiel. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf der Suche nach einem negativen Beispiel bist, aber ich bin eher…
Gib mir mal ein positives.
Genau, eher so, also bei so einem Unternehmen, auch mittelständisches Unternehmen, die Handelsware vermarkten sozusagen, weiterverkaufen. Und da ist die Führungskraft, also ein Geschäftsführer im Grunde ganz, ganz klar in dem, wie er ist und in dem, wie er seine Reise sich vorstellt. Also wohin die Reise geht sozusagen, ja. Und der schafft das exzellent. Und wir haben da so ein Modell draus entwickelt, das heißt 3K-Modell. Also klar, konsequent kommunizieren. Der schafft es exzellent, seine Leute mit auf die Reise zu nehmen und abzuholen und immer wieder zu informieren und immer wieder im Update zu halten und immer wieder auch etwas von sich zu zeigen, wie er ist und sie sozusagen auch damit zu erreichen, ja, also ganz anders zu erreichen. Aber ich will auch dazu sagen, das ist nicht so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern das ist eine harte Arbeit, weil dieses regelmäßige Kommunizieren eben auch bedeutet, dass ich das immer tue, also dass ich auch die Gelegenheiten finde, mit den in erster Linie natürlich nächsten Führungskräften und sogar möglicherweise eben auch noch weiter in die Basis rein zu sprechen und mich auszutauschen und zu verstehen, was haben die nicht verstanden, was wissen die nicht, was fehlt denen, was haben die vielleicht auch schon angefangen falsch zu interpretieren oder anders als gewünscht zu interpretieren, so dass ich das dann auch auflösen kann. Das geht aber nur, wenn ich diese Dialogpunkte, diese Dialogansätze immer wieder auch suche. Und das bedeutet viel Arbeit. Und davor scheuen sich übrigens ganz oft auch Unternehmer und auch Führungskräfte, weil sie wissen, dass Arbeit ist gleich auch ganz oft dann Zeit bedeutet. Und sie sehen das nicht in der Relevanz und lassen es dann lieber laufen. Und dann nimmt es aber so eine Abzweigung, die ganz oft eben dann irgendwann irgendwo anders auf die Füße fällt.
Okay. Das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade sagst. Klasse, das hast du toll erklärt.
Dankeschön.
Ich bin gerade ganz angetan.
Vielen Dank. Ja, vielleicht das noch als Abschluss, wenn ich das noch ergänzen darf. Du hast mich ja nach diesem positiven Beispiel gefragt. Dieser Unternehmer, der schafft es eben, diese Dialogpunkte immer wieder zu finden. Und er schafft es eben auch so reinzufühlen. Und das ist interessant. Der hat übrigens eine Coaching-Ausbildung zusätzlich gemacht, ne? Und jetzt sagt mir mal ein Unternehmer oder eine Führungskraft, der sich in dem Segment, also Persönlichkeitsentwicklung oder Erwachsenenbildung, professionell weitergebildet hat. Ich glaube, dass das ein Teilrezept seines Erfolges ist. Ich bilde auch Trainer und Coaches aus. Und wenn du zu mir kommst und sagst, du möchtest eine gute Führungskraft sein, dann würde ich als erstes dich in dieser Ecke weiter trainieren, weil du dann eben auch verstehst, was passiert bei deinem Gegenüber und wie musst du den jetzt sozusagen abholen? Wie interpretierst du den jetzt, damit du ihn genau da eben mit den richtigen notwendigen Infos versorgst, um ihn dahin zu bringen, wo du ihn hinhaben willst, in Anführungszeichen. Das klingt jetzt so manipulativ, aber am Ende ist ja alles, was wir unter Kommunikation und auch wahrscheinlich unter Marke machen, in gewisser Art und Weise manipulativ. Bei mir ist es gar nicht so negativ besetzt, aber was ich damit sagen will, dieser Unternehmer schafft das, diese Dialogpunkte eben immer perfekt auch zu nutzen. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen ist der auch überdurchschnittlich erfolgreich mit dem, was der tut. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal und ganz, ganz toll anzusehen. Und der nimmt aber auch die Unterstützung natürlich immer wieder in Anspruch, sich auch selbst weiterzuentwickeln. Also ich darf dem auch regelmäßig sehr konkret und zielgerichtet Feedback geben zu dem, was er besser machen kann. Und das nimmt er auch an und setzt es auch sofort um und das funktioniert.
Und dieser Unternehmer, darfst du die Branche verraten?
Ja, also im Grunde geht es ich hatte ja vorhin schon so Handelsware gesagt, also es geht um die Weitervermarktung von Küchenutensilien, wenn wir das mal so,
okay.
So ja, festschreiben. Ich weiß nicht, der Unternehmer wird mich jetzt wahrscheinlich auf den Hinterkopf klopfen und wird sagen, so beschreibst du unser Business, ist das dein Ernst? Aber so, also um es jetzt trotzdem so ein bisschen neutraler zu halten.
Genau, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann davon. Mhm. Denn viele werden jetzt sagen, na ja, also wenn das in dem und dem Bereich ist irgendwie, aber wir sind ja ein ganz anderer Bereich, das trifft ja gar nicht zu.
Also, ja. Das ist tatsächlich so, wie du sagst. Also viele. Und das ist ja auch wieder psychologisch begründbar. Was mache ich? Ich versuche, wenn es jetzt den einen oder anderen betrifft, der uns hier gerade zuhört, ich versuche sozusagen, mir selbst zu erklären, warum das jetzt bei mir nun gerade nicht gilt. Ja, das ist ein ganz natürliches Verhalten. Was mache ich dann? Genau, also ich flüchte. Ja, also am Ende ist es nichts anderes als eine Flucht. Und dem stell dich bitte, ja? Also wenn du in dieser Überlegung gerade bist und in diesem Gedanken gerade bist, ja, bei dem funktioniert das, weil dann hast du tatsächlich, also im Widerstand liegt das größte Wachstumsfeld, dann hast du tatsächlich einen Handlungsauftrag, dann setz dich damit auseinander und ich unterstütze gern dabei.
Ich hätte noch mal ganz gerne von dir gewusst, gibt es irgendeine Challenge, die du mal hattest als Unternehmer, als Selbstständiger mit anderen Unternehmern oder mit deinen Kunden oder auch für dich ganz allein betrachtet, wo du gesagt hast, verdammt, das war echt eine wahnsinnige Herausforderung für mich. Die hat mich fast Kopf und Kragen oder wenigstens schlaflose Nächte oder einfach wirklich Nerven gekostet. Und so bin ich damit umgegangen.
Also eine große Challenge, die mir bekannt vorkommt oder eine große Herausforderung, ist tatsächlich die Führungskraft mit sich selbst und mit ihren typischen Mustern und Überzeugungen und Glaubenssätzen. Ein ganz konkretes Beispiel im produzierenden Gewerbe, weil da ein Top-Manager ist, der aus einer bestimmten Führungskultur heraus Nachfolger geworden ist, also auch wieder das Beispiel sehr passend, was du vorhin ausgewählt hast. Das passiert ja auch tatsächlich sehr häufig. Und sich von einem Mantra versucht zu befreien, nämlich von dem Mantra des Vorgängers und versucht ganz anders zu sein. Ja, also um da entgegenzuwirken und damit aber eigentlich alles falsch macht. Ja, weil mit dieser Art und Weise, es ist zum Beispiel, dass jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit zu ihm kommen kann. Also Open Door Policy ist ja super, ne? Also jeder darf jederzeit zu mir kommen, das ist ja prima. Aber er damit natürlich auch sämtliche Hierarchien sozusagen aushebelt, wenn er sich über Einzelprobleme von Mitarbeitern auseinandersetzt. Und das ist ihm aber nicht so bewusst, weil er meint, dass er damit was Gutes tut und dass er eben den kompletten Gegenentwurf anbietet für das, wie es sein Vorgänger gemacht hat. Und das muss einem aber auch erst bewusst werden. Und das ist tatsächlich ein harter, tiefer Sensibilisierungsprozess, an dem ich ganz oft an so einen Punkt komme, wo der Unternehmer mir dann auch sagt, ja, aber das ist ja mein Unternehmen und ich muss ja wissen, wie ich es mache. Mhm. Dann kommt so eine generalisierte Ansage, sage ich es mal, in meine Richtung.
Schutzmechanismus.
Genau, so weg von mir, lass mich in Ruhe, das wird jetzt unangenehm. Und dann ist es halt wichtig, dran zu bleiben. Sanft, aber bestimmt dran zu bleiben, das ist dann so mein Talent. Und trotzdem natürlich positiv und produktiv, weil ich will denjenigen ja nicht ärgern, sondern ich will ihn ja unterstützen. Ich will ja dafür sorgen, dass er den entscheidenden nächsten Schritt macht, also aufs nächste Level kommt, wie es ja heute so schön heißt, und ihn da weiter im positiven Sinne stressen und ihn sensibilisieren, was das eben für Auswirkungen hat, wie er sich verhält,
stretchen,
was das bewirkt. Ja, ein schönes Wort, genau, habe ich so noch nicht genutzt, aber werde ich mir merken, wenn ich darf. Aber ihn letztendlich da auch im Blickwinkel erweitern und ihm die Chance geben, aber dabei nicht das Gesicht zu verlieren. Weil es gibt natürlich Gründe, warum er das so macht, wie er es macht. Es gibt aber auch sehr viele Gründe dafür, es eben anders und besser zu machen. Und da laufen ja dann Modelle gegeneinander. Mein Modell gegen sein Modell, sagen wir jetzt einfach mal. Und immer wenn diese Modelle gegeneinander laufen, dann wollen wir im Zweifel erstmal lieber an unserem bewährten Modell festhalten und nicht wechseln auf das andere neue Modell. Aber das ist genau mein Job. Ja, das ist mein Business. Das mache ich tagtäglich, eben zu öffnen für andere Modelle, für alternative, sagen wir mal, Handlungsmodelle, sodass ich eben anfange, mir neue Gedanken zu machen, wie ich das bisher gemacht habe und wie ich es dann hoffentlich in Zukunft anders und besser mache. Also zu diesem Thema New Work vielleicht noch. Also aus meiner Sicht sind das zwei Dimensionen, nämlich Räume und Menschen. Ich kenne einen Unternehmer in Süddeutschland, der sich explizit mit dem Thema Räume beschäftigt. Also sagen wir mal New Work Räume entstehen lässt. Also so, dass die im Grunde offen sind, dass die hell sind, dass die zur Kommunikation, zum Austausch einladen. Das finde ich schon mal super. Also wie kriege ich die Räume gestaltet? Das ist natürlich erstmal so ein gestalterisches Element, dass alle sich wohlfühlen und dass sie sich eingeladen fühlen, eben miteinander in den Dialog zu gehen, in den Austausch zu gehen und sich zu öffnen und eben in die höchste Kreativität zu kommen. Ja, das Zweite sind eben Menschen. Und da hast du gerade über Mitarbeiterzufriedenheit gesprochen oder Mitarbeiterbindung oder auch Arbeitgeberattraktivität. Das sind ja alles so Begriffe, die in dem Zusammenhang rumgeistern. Und ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen mit dem erlebnisorientierten Konzept, dass ich sage, für mich wären begeisterte Mitarbeiter die ich anzustreben versuche, und auch begeisterte Kunden. Also ich gehe aus dieser Zufriedenheit raus und gehe noch einen Schritt weiter. Also letztendlich, das klingt vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen erschreckend, aber das wäre doch super, weil dann würde doch der Mitarbeiter gar nicht darüber nachdenken, ob er das Unternehmen verlässt oder wann, sondern er würde sich Gedanken darüber machen, wie kann ich Mitarbeiter in dieses Unternehmen holen, weil es ist so großartig und genial, da zu arbeiten, dass ich quasi zum Werbebotschafter für mein Unternehmen werde, ja. Und wenn das ein Unternehmen und ein Unternehmer hinbekommt oder auch die Führungskräfte, die das mittragen, dann hast du, glaube ich, sehr viel richtig gemacht. Und dann kommt auch dieser Punkt Fachkräfte finden oder neue Mitarbeiter finden, was für viele Unternehmen und Unternehmer da draußen ja eine Riesenherausforderung ist, kommt gar nicht mehr so zum Tragen, weil du automatisch etwas nach außen strahlst, was von innen heraus gefestigt aufgebaut ist und was einfach eine Leidenschaft und eine Herzensbotschaft und eine wirklich getragene, echte Begeisterung ist. Ja, also wenn du dich an ein Konzert erinnerst, bei dem du warst, wo du begeistert warst, wirst du automatisch darüber sprechen und du wirst automatisch über den Star, der das geschafft hat, so zu produzieren, sprechen. Und das ist genau das, was wir in diesen Unternehmenskontext eingebettet eben auch in der Begleitung hinbekommen können, dass so etwas in den Unternehmen passiert. Und dann reden wir über die höchste Leidenschaft und dann sprechen wir auch über die Wirkungsweise von Erlebnisorientierung. Ich sehe, du
Heiko, ich stimmst. Schmelze dahin.
Oh Gott, nur hör auf. Du machst mich ganz verlegen. Das können die Hörer jetzt gar nicht sehen, Hörerinnen und Hörer, aber ich bin jetzt ein bisschen rot.
Du sprichst ja als würden wir zusammenarbeiten. Es ist ja wirklich unfassbar.
Im Grunde, im Geiste tun wir das.
Im Geiste
auch schon,
tun wir das. Wenn wir ganz ehrlich sind. Also wir werden.
Danke für die Rückmeldung.
Heiko, hab ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich bin begeistert.
Dankeschön. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Wenn ich das geschafft habe, dann haben wir ein besonderes Resultat erzielt.
Genau.
Danke für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf. Und vielleicht nochmal an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt zugehört haben, ein letztes Wort. Stell dich den Themen, nimm dich der Themen an und sorge über Erlebnisorientierung im Business für die entsprechenden großartigen Resultate. Das ist möglich. Und eine Anna hilft dabei und ich helfe auch gerne dabei. Also wende dich an uns, wenn du das auch schaffen möchtest. Viel Erfolg dabei und viel Kraft für die Umsetzung.
Begeisterung.
Ich danke dir.
Ich freue mich ganz besonders, das nächste Mal mit Erik Konrad plaudern zu dürfen von BeDirect.